Ja, hallo. Mein Name ist Benjamin Binder. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin hier in Freiburg bei der lieben Zeller Gemeinde und bei dem EC. War hier vor einem Jahr ungefähr schon mal und freue mich heute das zweite Mal hier zu sein und ja mit euch auf Gottes Wort zu hören. Das ist für mich echt ein Privileg, auch das ja so sagen zu dürfen. Und ich möchte einfach am Anfang von der Predigt noch mit uns kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen als deine Gemeinde. Ich danke dir, Herr, dass du einfach für uns da bist und einfach so viel Gutes für uns hast, auch heute. Und ich bete, Vater, dass du wirklich sprichst zu uns, zu jedem Einzelnen. Du kennst uns, du siehst uns. Bitte halt jetzt einfach weg, was uns irgendwie stört oder ablenkt. Und ja, rede zu jedem Einzelnen, füll uns mit deinem Geist. Amen. Am Anfang, noch ein bisschen weiter weg, okay, alles klar. Am Anfang, als ich über dieses Thema nachgedacht hatte oder mir Gedanken gemacht habe, habe ich mich gefragt, was soll ich denn da jetzt sagen? Staunen über Gottes Wirken im Alltag, was soll ich dazu sagen? Und dann habe ich tatsächlich weiter überlegt und mir gedacht, was soll das eigentlich, dass ich mir die Frage stelle, was ich darüber sagen soll? Das kann doch nicht sein. Ich bin davon überzeugt, dass Gott in meinem Leben, in meinem Alltag wirkt, dass er in der Vergangenheit gewirkt hat, dass er heute wirkt und dass er auch morgen wirken wird. Gott wirkt in unserem Leben. Er tut definitiv Staunenswertes in unserem Leben. Und gerade wenn wir auch in sein Wort schauen, wenn wir in die Bibel schauen, sie ist voll davon, was Gott Staunenswertes tut. Die Frage aber trotzdem, wie sieht es mit meinem Staunen wirklich in meinem Alltag aus, über dieses Wirken Gottes? Wie verhält sich damit? Kommt es vor? Warum stock ich, vielleicht ihr nicht, aber warum stock ich, wenn ich darüber nachdenke, ob ich dazu staune? Und in diesem Prozess des wirklich nicht wirklich Wissens, was ich denn predigen soll und was ich machen soll, bin ich, wie ich das öfters tue, ich merke da wirklich beim Predigen, ich bin echt angewiesen auf Gott und auf seine Hilfe, bin ich vor Gott gekommen und habe gesagt, Gott, du musst mir helfen. Ich brauche deine Hilfe. Was soll ich sagen? Was soll ich predigen? Und dann, das mache ich nicht immer so, aber diesmal habe ich so gemacht, habe ich einfach meine Bibel aufgeschlagen und zack, Gott hat mir einen Text geschenkt, der in mir Gedanken ausgelöst hat über dieses Thema und der zu diesen, wo diese Predigt quasi so entstanden ist. Der Text, der spricht gar nicht wortwörtlich davon, wie jetzt Leute wirklich über Gottes Wirken staunen, aber Gott, und das ist ganz klar in diesem Text, er wirkt. Und ich bin sicher, da haben die Leute absolut gestaunt. Und was mir bei diesem Text deutlich geworden ist, beim Staunen oder was uns vorbereitet auf das Wirken Gottes im Alltag und darüber zu staunen, das ist eine besondere Perspektive und eine Haltung, die nötig ist, um dieses Wirken Gottes zu erkennen und dann eben auch darüber staunen zu können. Nur kurz für die, die sich vielleicht die Frage stellen, warum überhaupt staunen? Ich glaube, Staunen ist die Grundlage, um Gott zu loben. Mit Staunen fängt das Loben an. Wenn wir über etwas staunen, was eine Person Gutes kann, dann sind wir schnell dabei, diese Person auch zu loben. Wahnsinn, wie gut du Musik spielen kannst. Wahnsinn, wie gut du kochen kannst. Also Staunen als die Grundlage, als der erste Schritt in die Anbetung von Gott. Aber um welche Geschichte handelt es sich, um welchen Text handelt es sich, worüber ich heute sprechen möchte? Und vor allem auch, wie sieht denn diese Haltung aus, die die Hauptakteure in dem Text haben und die so die Grundlage von Staunen über Gottes Wirken sind? Der Text, um den es heute geht, steht im 2. Chronikbuch, Kapitel 20. Die ganze Geschichte geht bis Vers 30. Dazu werden wir aber keine Zeit haben, die uns anzuschauen. Ihr dürft die sehr gerne einfach zu Hause fertig lesen. Das ist auch ein guter Anlass, das einfach zu tun. Kurz zu den Rahmenbedingungen. Es findet in einem Teil von Israel statt, in Juda, das ist der südliche Teil von Israel, zur Zeit des Königs Josaphat. Das ist nicht der prominenteste von allen Königen, aber was er da erlebt, finde ich wirklich beeindruckend. Und wir schauen uns jetzt einfach mal die Anfangssituation an. Ihr könnt hier vorne mitlesen und ich lese es vor. Und es geschah danach, da kamen die Söhne Moab und die Söhne Ammon und mit ihnen einige von den Meunitern zum Kampf gegen Josaphat. Und man kam und berichtete Josaphat, eine große Menge ist gegen dich gekommen von jenseits des Meeres von Aram. Und siehe, sie sind schon in Hazezon Tamar, das ist Engedi. Also das ist die Situation. Josaphat und sein Volk werden von einem riesigen feindlichen Heer bedroht. Sie werden bedroht. Es steht Kampf an. Ich weiß nicht, wie deine Situation gerade in deinem Leben ist. Bedrohung, bedrängt, bedrückt. Du das nachvollziehen kannst. Was macht Josaphat in dieser Situation? Wie verhält er sich? Wie ist sein Verhalten gegenüber Gott? Da wollen wir den Text jetzt weiterlesen, ab Vers 3 weiter bis Vers 13, für die mitlesen wollen. Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen, auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat hin unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Hause des Herrn, vorn im neuen Vorhof, und sprach: Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Völker? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel? Und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Und sie wohnten darin und haben dir ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt: Wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen, werden wir vor diesem Haus und vor dir stehen. Denn dein Name ist in diesem Haus, und zu dir schreien in unserer Not, und du wirst hören und helfen. Nun siehe, die Ammonitzer, Moabiter und die vom Gebirge Seir, durch die du Israel nicht hindurchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten. Siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen, uns auszutreiben aus deinem Erbe, das du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dieses große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen suchen nach dir. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit seinen Kindern, Frauen und Söhnen. Wow, ich fand diese Reaktion einfach eindrücklich. Das Erste, was passiert, nachdem Josaphat diese Nachricht hört: Hey, da kommt ein riesiges Heer auf dich und dein Volk zu, ihr seid bedroht. Das Erste, was passiert, ganz natürlich, er bekommt Angst. Er fürchtet sich, er hat einfach nur Angst. Aber dann, das Geniale, wenn wir uns den Vers 3 anschauen, gleichzeitig zu dem, dass Josaphat anfängt, sich zu fürchten, Angst zu bekommen, ganz natürlich, heißt es hier: Und er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. In einer anderen Übersetzung kann man sagen, was sich ein bisschen nach unserer Sprache mehr anhört: Er betete zum Herrn. Also im selben Satz, Josaphat fürchtet sich und er richtet sich auf Gott aus. Er richtet sich zum Herrn und fängt an zu beten. Das heißt eben, was diese Nachricht auslöst: auf der einen Seite, ja, die menschliche Situation, die wir wahrscheinlich alle kennen, die menschliche Reaktion meine ich, Angst. Aber Josaphat wird nicht blind verzweifelt, wird nicht irre in dieser Angst. Nein, er fängt auch nicht an, irgendwelche Menschen um Rat zu fragen, sondern im selben Moment des Angstbekommens wendet er sich schon direkt an Gott. Es ist so, als ob diese Angst ihn direkt motiviert, zu Gott zu fliehen. Und dann, als Leiter seines Volkes, leitet er sein ganzes Volk an, bei Gott Hilfe zu suchen, sich an ihn zu wenden. Und wir kriegen auch gesagt, warum Josaphat das tut, was ihn antreibt, das wirklich zu tun. Er sagt in Vers 6: Herr Gott unserer Väter, bist du es nicht, der da Gott im Himmel ist? Und bist nicht du Herrscher über alle Königreiche der Nationen? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und niemand kann gegen dich bestehen. Josaphat sieht sich mit dieser schweren Situation konfrontiert, und menschlich ist seine Lage wahrscheinlich auch wirklich zum Verzweifeln. Ein riesiges Heer, sie sind bedroht. Aber er verzweifelt eben nicht, weil er Gott kennt und darauf vertraut, dass er auch in dieser Situation Herr der Lage ist und Herr über alle Völker ist. Er vertraut darauf, dass auch in dieser Situation der Bedrohung, der äußersten Bedrohung, nichts an Gott vorbeikommen wird. Dass Gott auch Macht hat, diese Situation zu verändern. Und so wendet er sich eben direkt in seiner Angst diesem mächtigen Gott zu. Was hat das jetzt aber mit Staunen über Gottes Wirken im Alltag zu tun, dieses Thema, das ich der Predigt gegeben habe? Ich glaube eben, dass wir das, was wir hier bei Josaphat sehen, dass das wichtige Vorbereitungen sind damit Gott in unserem Alltag zum Wirken kommt und noch viel mehr als das, damit wir dieses Wirken erkennen können. Ich sage natürlich nicht, dass nur mit diesen Vorbereitungen Gott in unserem Leben wirken kann. Zum Glück ist es nicht so. Gott kann natürlich auch völlig unabhängig von unserem Verhalten und unserem Tun wirken. Aber ich glaube, dass wir mit einem solchen Verhalten, wie wir es hier auch bei Josaphat sehen, dem Wirken Gottes nochmal Raum in unserem Leben geben und vor allem eben auch sensibler dafür werden, das zu erkennen. Was sind diese wichtigen Vorbereitungen? Ich habe es anfangs schon gesagt, all diese Vorbereitungen, die einzelnen Punkte, die ich hier erkannt habe, sie haben mit einer gewissen Perspektive zu tun. Auf unsere Situation, auf die verschiedenen Situationen in unserem Alltag. Was sehen wir hier? Eine erste Sache. Vor ihn treten, auf ihn ausrichten. Wie ich schon gesagt habe, Josaphat sieht sich mit einem Problem konfrontiert. Und die ganz menschliche Reaktion, er bekommt Angst. Aber dann eben, er wendet sich direkt zu Gott hin. Er rechnet voll und ganz mit diesem Gott. Er rechnet mit ihm. Er macht Gott und seine Ausrichtung zu ihm seinen primären Fokus in dieser bedrängten Situation. Man könnte auch sagen, ja, Josaphat, du könntest ja auch deine Armee motivieren. Du könntest irgendwie deine Freunde außenrum fragen, ob sie dir vielleicht helfen. Nein, Josaphat macht diese Ausrichtung zu Gott, das Gebet, dass er vor allem sein ganzes Volk darauf konzentriert. Er macht es zu seinem primären Fokus. Alles andere rückt in den Hintergrund. Also er ruft ein Fasten aus, sogar die normalen Dinge des Lebens. Sie rücken aufgrund dieser Ausrichtung auf Gott in den Hintergrund. Er erwartet voll und ganz Gottes Hilfe. Das ist sein Fokus. Wie läufst du durch deinen Alltag? Rechnest du mit Gott? An deinem Arbeitsplatz? An deinem Schulplatz oder Studienplatz? In deiner Familie? Rechnest du damit, dass er da auftaucht in deinen Alltagskämpfen? Dass er da wirken kann? Erwartest du sein Eingreifen in deinen Alltag? Wenn du so unterwegs bist. Oder bist du so beschäftigt mit deinem Daily Business, dass Gott da gar nicht wirklich Platz hat? Er ist da, vielleicht davor morgens und nach dem Feierabend. Aber dazwischen? Ich glaube eben, dass wir oft in der Gefahr stehen, auch als Christen, dass Gott in unserem Alltag so eine Nebenrolle einnimmt. Er steht nicht wirklich im Fokus. Und wenn handfeste Probleme aufkreuzen, dann sind wir ganz schnell dabei, unsere eigenen Lösungsstrategien zu verfolgen und zu überlegen, was könnten wir tun, was könnten wir machen, wie könnten wir damit umgehen. Und in diesen Fragen ist die Antwort nicht, ich renne zu Gott, sondern es kommt irgendwann viel später. Vielleicht kommt es auch daraus, weil du dich generell fragst, interessiert sich Gott überhaupt für meinen Alltag? Ich weiß ja nicht mal, ob er sich dafür interessiert. Interessiert er sich für die kleinen Dinge meines Alltags? Mein Arbeitsweg, mein Meeting mit meinen Kollegen, meine Konflikte in der Familie, interessiert er sich dafür? Für die kleinen, so scheinbar unwichtigen Dinge des Lebens. Und ich sagte, ja, Gott hat absolutes Interesse an jedem Detail deines Alltags. Warum? Weil er absolutes Interesse hat an dir. Es ist ihm absolut nicht egal. Er ist dafür da, in deinem Alltag. Die Frage ist, nimmst du ihn mit in deinen Alltag? Nimm ihn mit in deine Meetings, deinen Unterricht, in die stressigen Situationen in deiner Familie, in deine Kaffeekränzchen, wo auch immer. Wenn wir Gott in unserem Alltag wirken sehen wollen, dieses Wirken wahrnehmen und auch darüber staunen wollen, dann ist es wichtig, dass wir auf ihn ausgerichtet durch unseren Alltag gehen. Und so vielleicht als Ermutigung, ich weiß nicht, vielleicht tust du es auch schon, aber fang deinen Tag morgens damit an. Wenn es nur ein kurzes Gebet ist, Jesus, ich danke dir, dass du heute mit mir gehst. Ich danke dir, dass du meine Situation kennst, alles, was kommt, was ich vielleicht auch noch nicht kenne, und dass du Herr darüber bist. Lass mich sehen, wie du wirkst. Ich rechne mit dir. Dass wir ausgerichtet auf Gott in unseren Tag starten. Josaphat, in dieser Bedrohung, er richtet sich auf Gott aus. Er tritt mit seinen Problemen vor ihn hin. Ein zweites, was ich bei ihm sehen kann. Eigenes Unvermögen und Gottes Macht anerkennen. Etwas weiteres, was ich hier eben sehen kann und was ich glaube, es ist eine Vorbereitung darauf, Gott in meinem Leben wirken zu lassen und es zu erkennen und dann auch zu staunen. Er sagt in Vers 12, unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns, da ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollten, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Jetzt könnte man ja denken, ja, okay, der Josaphat hat es halt nicht drauf. Es war ein kleiner, jämmerlicher König. Aber tatsächlich ist es gar nicht so. Wenn wir ein paar Kapitel früher in die Bibel schauen, dann sehen wir, Josaphat war durchaus ein mächtiger König. Es wird erwähnt, dass er ziemlich wohlhabend war, dass er ein riesiges Heer hatte. Also dieser König hatte Macht. Er war mächtig. Er war jemand. Aber trotzdem richtet er sich nur auf Gott aus. In diesem Ausrichten, es kommt eben hier dazu, erkennt er sein eigenes Unvermögen, seine eigene Ahnungslosigkeit, seine eigene Schwäche an. Er fängt nicht an, sich irgendetwas auf sein Heer, seine Macht oder sonst was, was er an Fähigkeit hat, einzubilden. Er tritt mit seiner Schwäche vor Gott. Herr, ich kann nicht, ich weiß nicht. Ich habe nicht genügend Kraft für diese Situation. Aber was ich tue, was ich mache, ich schaue auf dich. Und was er gleichzeitig macht, indem er seine Schwäche anerkennt und sagt, ich schaff's nicht. Was er gleichzeitig tut, ist, das sehen wir ein paar Verse davor in Vers 6. Er sagt eben diesen Vers, Herr Gott unserer Väter, bist du es nicht, der Gott ist im Himmel. Und Gott über alle Nationen. Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann gegen dich bestehen. Also gleichzeitig mit dem, dass er seine eigene Schwäche anerkennt und seine Kraftlosigkeit, sagt er, ja, ich bin schwach, aber Gott, du bist es doch. Du hast doch Kraft. Er erkennt Gottes Macht an und seine Kraft. Er sagt, hey Gott, niemand ist größer als du. Was Josaphat hier tut, was er macht, diese Haltung, die er hier einnimmt, das ist, dass er sich einfach demütigt. Er demütigt sich und er erhebt Gott. Und Gott sagt in seinem Wort geniale Dinge über Demütige. Zum Beispiel hier im 1. Petrusbrief. Heißt, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und dann eben der Aufruf, so demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Auf einem solchen demütigen Verhalten, so wie es auch Josaphat hier an den Tag legt, hey, da liegt ein richtiger Segen, ein Versprechen Gottes. Und dabei, und das müssen wir uns vielleicht auch gerade als Christen irgendwie sagen, es geht nicht um eine falsche Demut, zu sagen, boah ja, ich bin so schwach und schlecht, ja, ich kann nichts. Und sich immer schlecht machen. Darum geht's nicht. Das wäre nicht richtig. Es ist interessant, wie es bei Petrus hier weitergeht. Wie soll dieses Demütigen aussehen? Wie sieht es aus? Er sagt, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Wie soll das geschehen? Ziemlich bekannter Vers. Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für dich. Demütigen, indem ich meine Sorgen auf ihn werfe. Das ist die Demut. Für unsere Welt ist ein ganz anderes Verhalten typisch. Da heißt es nur, du schaffst es. Du musst nur stark genug an dich glauben. Glaub an dich, deine Fähigkeit, dein Geld, deine Beziehungen. Dann läuft es. Dann schaffst du es. Glaub nur an dich. Du hast alles, was du brauchst in dir selbst. Und das hier sagt nein. Hier sehen wir eine andere Einstellung, weil das ist im Endeffekt eine hochmütige Einstellung. Und auch bei Josaphat, diesem mächtigen König, sehen wir was anderes. Und auch wir sind zu was anderem aufgefordert. Josaphat sieht sich mit einem Problem konfrontiert. Er bekommt es mit der Angst zu tun. Aber dann schaut er nicht auf sich und seine Angst, sondern er schaut auf Gott. Er richtet sich auf Gott aus. Und dabei sagt er Gott deutlich, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, wo du vielleicht in deinem Leben mit Dingen konfrontiert bist, wo du sagen würdest, ich kann es nicht. Und du darfst vor Gott treten und das sagen, ich kann es nicht, ich schaff's nicht, meine Kraft reicht nicht, ich brauche dich, oh Gott. Mein Problem, Gott, ist jetzt deine Sache. Und genau das ist Demut, was Petrus hier schreibt. Demütige dich, indem du deine Sorgen abwirfst. Petrus Verständnis, das ist das Verständnis von ihm. Wenn wir das tun, drücken wir nämlich damit aus, Herr, ich bin nicht Herr der Lage, sondern du, oh Gott. Ich schaff's nicht, ich krieg's nicht hin. Weil was ist das Wesen von sich Sorgen zu machen? Das Wesen von sich Sorgen zu machen ist, glaube ich, im Endeffekt, ich möchte die Kontrolle über eine Situation behalten. Ich weiß nicht, wie es wird und deswegen mache ich mir Sorgen, um in meinem Kopf, also ich glaube, ich bin da ziemlich gut drin, um in meinem Kopf mir Wege zu bahnen und mir Dinge zu überlegen, ah ja, das ist schwierig, diese Situation, aber ich könnte vielleicht das machen oder ich könnte das machen. Ah, wenn ich mich nur, und dann drehen wir uns und drehen wir uns. Wir wollen einen Weg finden, wir wollen selber Herr der Lage werden. Und im Endeffekt ist das Hochmut. Und Petrus schreibt hier, die Demut ist, einfach das abzugeben, hinzulegen, dem, der wirklich Herr der Lage ist. Gott zu sagen, Gott, du kannst, du hast Macht. Bitte mach du, bitte mach du. Und bezüglich unserem Thema des Staunens, Staunen über Gottes Wirken im Alltag, genau diese Haltung ist es, die uns auf dieses Wirken auf Gott ausrichtet, die uns bereit macht, sein Wirken zu erleben und zu erkennen. Weil jetzt sind nämlich nicht wir am Drücker, sondern Gott ist am Drücker. Nicht wir, was wir tun sollen, was wir machen wollen, steht im Fokus, sondern Gott. Sein Handeln steht im Fokus. Und Gott verspricht für eine solche Haltung sein Handeln. Dieser auch berühmte Vers oder bekannte Vers, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. In unserer Ausrichtung auf Gott und der Vorbereitung für sein Wirken, drück Gott deine Begrenztheit aus, deine Schwäche, komm damit zu ihm, erkenn seine Macht an, gib ihm deine Sorgen ab, halt sie nicht fest. Wir haben vielleicht oft diese Tendenz, wir wollen es festhalten, wir wollen, nein, tu es nicht. Gib es ihm, der wahre Herr der Lage ist. Gerade in diesem Vers, das Wort, das dafür da eigentlich steht für befiehl dem Herrn deine Wege, Entschuldigung, heißt wälze, rolle deinen Weg auf ihn ab, gib es ihm hin, er ist der Herr der Lage. Und erwarte, dass Gott wirkt. Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen. Ein letzter Punkt, den ich heute dafür nennen will, was uns sensibel macht, Gottes Wirken zu erkennen. Keine Selbstverständlichkeiten. Josaphat betet in Vers 7. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für ewig? Was macht Josaphat hier? Er macht sich bewusst, wie er und sein ganzes Volk überhaupt erst in dieses Land gekommen sind. Gott hat es ihnen geschenkt. Es ist nicht selbstverständlich, dass das Volk darin lebt. Gott hat es geschenkt. Der Punkt, um den es mir hierbei geht, ist, dass auch für uns im Hinblick auf das Wirken Gottes in unserem Alltag, dass wir dabei nichts als selbstverständlich sehen sollten. Oh, vielen Dank. Wir sollten nichts als selbstverständlich sehen. Ich glaube auch, dass so eine Einstellung wird uns fähiger machen, wird uns sensibler dafür machen, Gottes Wirken in unserem Alltag zu erkennen. Das fängt mit dem Blick in die Natur an. Wir können natürlich rumlaufen und sagen, ah ja, da ich sehe einen Baum und da sehe ich ein bisschen Gras und da ist ein Berg. Das ist halt so, es ist ein Baumberg. Oder wir können sagen, ja, ich sehe da nicht nur einen Baum, sondern ich sehe da ein Stück von Gottes Schöpfung, von seiner Schönheit. Oder wenn ich die ganzen Menschen sehe, die mir begegnen. Das sind nicht einfach nur irgendwelche Menschen, sondern das sind Kreaturen, die Gott in seinem Bild geschaffen hat. Wo er etwas von sich reingelegt hat. Und ich kann ihn sehen. Ich kann ein Stück von ihm sehen, wenn ich durch die Gegend laufe. Also ich war auch im vergangenen Sommer wieder im Urlaub und in viel Natur. Und es ist was, was mich immer wieder anspricht. Und ich will mir da, muss mir aber auch bewusst sagen, das ist nicht einfach nur irgendwelche Natur, sondern es ist was, was Gott geschaffen hat, was, worin er ein Stück von seiner Schönheit ausdrückt, worin er ununterbrochen am Wirken ist. In den Jahreszeiten, dass etwas stirbt, die Blätter fallen ab. Und es ist nicht einfach nur, wenn wir an Gott glauben, der das alles erhält, dann ist es nicht einfach nur der Lauf der Natur, sondern es ist Gottes Wirken in der Natur. Das heißt, wir können sein Wirken sehen, wenn wir wirklich unsere Augen dafür aufmachen. Das Gleiche gilt auch für unseren Körper, unser Leben. Wenn unser Körper gesund ist und funktioniert, ja, kein Problem. Aber wenn dann da nur eine Kleinigkeit falsch ist, dann werden wir merken, wow, es ist doch nicht so selbstverständlich, dass ich laufen kann. Also vor einem Jahr, kurz nachdem ich hier das erste Mal gepredigt habe, war das, glaube ich, habe ich mir ein Bänderriss geholt. Da war erstmal aus. Da musste ich nur auf meiner Couch sitzen. So ein kleines Teilchen am Körper, wenn das kaputt ist, ist vorbei. Du kannst nicht mehr laufen. Es ist nicht selbstverständlich, wenn wir gesund sind, wenn wir was zu essen haben, wenn wir eine Wohnung haben. All diese Dinge in unserem Leben, wir können sie als normal und selbstverständlich beachten, ja. Oder wir können darin Gottes Wirken und Versorgen für uns sehen, Tag für Tag neu. Und wisst ihr, manchmal sind es vielleicht auch die Kleinigkeiten, wo wir uns gar nicht trauen würden, das zu erwähnen. Aber für mich ist, ich sehe das, finde ich, auch echt manchmal Gottes Wirken in den Kleinigkeiten. Mein letzter Flug, das war ein langer Flug, neben mir ist der Platz frei geblieben. Ich habe darin Gottes Wirken gesehen. Weil ich hatte nämlich ein bisschen mehr Raum, meine Beine auszustrecken. Und nicht direkt irgendwie jemand, der da sein Essen und alles neben mir verteilt. Das Versteht ihr? So Kleinigkeiten, wo ich sagen konnte, danke Herr, dass du mich hier so versorgst. Das hört sich vielleicht lächerlich an, aber ich glaube, wenn wir den Blick dafür haben, bringt es uns ins Staunen und wir können anfangen, Gott zu loben dafür. Und eben auch im geistlichen Bereich. Vielleicht gerade wir als Christen, die damit schon lange unterwegs sind, haben die Tendenz manchmal dazu, das als selbstverständlich anzusehen. Aber wisst ihr, es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das Evangelium, dass das jeden Tag aufs Neue für mich gilt, das ist nicht selbstverständlich. Dass Gottes Gnade da ist für mich jeden Tag aufs Neue, dass seine Liebe da ist für mich jeden Tag aufs Neue, das ist doch nicht selbstverständlich. Dass er mir vergibt und mich noch immer Geduld hat mit mir, obwohl ich denselben Mist schon wieder gemacht habe. Das ist nicht selbstverständlich. Aber Gott hat es für mich. Seine Liebe ist da für mich, jeden Tag neu. Tag für Tag vergibt er uns, vergibt er dir. Tag für Tag verändert er dich. Das ist nicht selbstverständlich. Und wenn wir so einen Blick dafür haben, wenn wir das erkennen, dann können wir wirklich anfangen, über Gottes Wirken in unserem Alltag zu staunen, weil es ist ständig da. Und wir können beginnen, ihn zu loben. Darum geht's. Wie ich am Anfang erwähnt habe, beim Staunen über Gottes Wirken im Alltag ist, glaube ich, echt eine Perspektive entscheidend. Statt ich, mein Leben, meine Probleme, meine Schwierigkeiten, meine Schwächen, Gott, ich, mein Leben, mein Alltag und meine Probleme vor ihm und in seiner Hand. Ich möchte am Schluss einfach nochmal ein paar Verse wiederholen, die mir hier wichtig geworden sind. Josaphat betet, denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Petrus schreibt, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Und wie? Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Und David schreibt, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Jesus, ich danke dir einfach, dass du so ein starker Gott bist für uns. Ich danke dir, dass du größer bist als alles, was uns entgegensteht in unserem Alltag. Ich danke dir, Herr, dass ja, du derselbe bist, der du damals warst für Josaphat, dass das für uns gilt. Und ich bete wirklich, dass du jeden hier segnest und uns den Blick schenkst in unserem Alltag, dass wir das sehen. Auch gerade in den Situationen, wo wir bedroht sind, wo wir bedrängt sind, dass wir diesen Blick bekommen auf dich und zu dir hinrennen. Und ich bete, Vater, dass du uns immer wieder neu hilfst, uns in dem Sinn auch zu demütigen, dass wir das dir abgeben und unsere Sorge auf dich werfen, Herr. Und lass uns einfach erleben, wie das stimmt, dass du wirklich besorgt bist für uns und dass du handelst für uns. Herr Jesus, ich danke dir einfach für dein großes Wirken in unserem Leben und ich bete wirklich, dass du mich und jeden, der hier sitzt, auch einfach immer wieder neu ins Staunen bringst über das, was du tust und dass es einfach darin endet, dass wir dich loben, weil du bist es absolut wert und würdig, gelobt zu werden, Vater. Amen.